Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich.
Bilanzkennzahl dynamischer Verschuldungsgrad Teil 2. Schön, dass Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute wieder mit dabei sind. In der letzten Folge hatten wir bereits die Bilanzkennzahl dynamischer Verschuldungsgrad vorgestellt. Zudem haben wir die Grundlogik dieser Kennzahl erläutert. Heute erfahren Sie, wie nun diese Kennzahl dynamischer Verschuldungsgrad betriebswirtschaftlich zu interpretieren ist und wie immer möchten wir anschließend noch eine kurze Wertung dieser Kennzahl vornehmen. Sie mögen sich vielleicht erinnern, dieser dynamische Verschuldungsgrad war letztendlich in zwei alternativen Berechnungen möglich. Das eine ist, man hat die Kennzahl wirklich als Prozentzahl, als Grad ausgedrückt. Definition war hier Fremdkapital durch Cashflow mal 100. Oder man hat den Grad weggelassen und einfach nur gesagt Fremdkapital durch Cashflow. Lassen Sie mich auf die zweite Variante eingehen, Fremdkapital durch Cashflow. Wenn wir diese Definition nehmen, dann ist der Begriff Grad eigentlich irreführend, er passt nicht, denn hier kommt letztendlich eine Anzahl von Jahren raus. Beispiel, wenn die Definition Fremdkapital durch Cashflow die Zahl 2 ergibt, dann wäre das Unternehmen theoretisch nach 2 Jahren schuldenfrei, übrigens ein Bombenwert, wenn, und jetzt kommen die Prämissen, erstens, der Cashflow auch in den nächsten Jahren konstant in der Höhe verbleibt und zweitens, dieser Cashflow ausschließlich zur Rückführung des Fremdkapitals verwendet wird. Die Grundaussage dieser Kennzahl lautet folglich, je kleiner die Zahl ist, beziehungsweise je kleiner der Wert im Trendverlauf wird, also je besser die Relation Fremdkapital zu Cashflow wird, umso finanzstärker ist das Unternehmen, natürlich immer nur bezogen auf diese Kennzahl. Ob Sie nun die eine Variante als Grad, also mal 100, oder die andere Variante als Anzahl von Jahren präferieren, ist letztendlich eine ganz subjektive Entscheidung. Wir finden diese Variante mit den Jahren letztendlich griffiger. Wie immer gilt auch hier, die Kennzahl hat Tücken, die man so ein bisschen im Hintergrund mit berücksichtigen sollten. Fangen wir mal mit so neben den Klassikern, Stichtagsverzerrung und so weiter, mit so vielleicht 2, 3 Tücken an, oder lassen Sie mich 3 Tücken kurz nennen. Das erste ist das Thema Fristigkeit. Es wird ja hier das komplette Fremdkapital durch den Cashflow dividiert und ob das Fremdkapital nun aus langfristigen Darlehen besteht, aus kurzfristigen Lieferantenverbindlichkeiten oder aus einem kurzfristigen Konkurrent, interessiert für die Kennzahl gar nicht. Was nicht gut ist. Eigentlich müsste man so eine Staffelung nach Fristigkeit machen. Das wird nicht getan. Es wird also alles in einen Topf geschmissen. Kann man machen, die Kennzahl macht es so, muss man im Hinterkopf behalten. Die zweite Prämisse ist auch nicht zu unterschätzen. Da haben wir auch schon mehrere Beiträge für veröffentlicht. Was ist denn Cashflow? Ja, Cashflow ist letztendlich nichts anderes als ein Zeichen für die Selbstfinanzierungskraft, Ergebnis plus AFA. Was aber die Kennzahl suggeriert ist, man geht davon aus, dass wenn ich einen Cashflow von 100.000 Euro als Unternehmen habe, dass dieser Cashflow auch gedanklich jedes Jahr in Cash fließt. Tja, es gibt Unternehmen, da passt das, gerade bei den Unternehmen, die sehr barlastig ist. Es gibt Unternehmen, da kann das völlig auseinanderlaufen, sowohl, dass sie Jahre haben, die einen deutlich höheren Cash-Effekt bieten, als der Cashflow zeigt, aber auch Jahre haben, die einen deutlich geringeren Cash-Effekt bieten, als die Zahl ausweist. Klassiker, wenn ich als Produzent auf Lager produziere, habe ich Bestandsaufbauten. Wenn die Bestände vernünftig kalkuliert sind, habe ich mehr Leistung als Kosten, mein Ergebnis steigt, mein Cashflow steigt, der dynamische Verschuldungsgrad würde vom Prinzip bei gleichem Fremdkapital sinken. Wir sind uns aber einig, dass diese Produktion auf Lager nun alles andere wie einen positiven Cash-Effekt hat. Im Gegenteil, es bindet sogar Kapital, als ein Beispiel dafür. Vielleicht dazu ergänzen noch das, was ich mir vorhin angesprochen habe. Es wird ja auch unterstellt, dass der Cashflow in den nächsten Jahren konstant ist. Auch diese Prämisse kann man oft nicht halten, gerade dann nicht, wenn man in sehr volatilen Märkten oder Branchen zu Hause ist. Das letzte Problem, auf das ich hinweisen möchte, ist, diese Kennzahl nimmt ja nur den kompletten Cashflow. Was man eigentlich machen müsste, und da gibt es auch Modifizierungen dazu, ist nur den Cashflow nehmen, der auch wirklich als Cash-Effekt übrig bleibt, um das Fremdkapital zurückführen zu können. Konkret, worauf ich raus will, und das übrigens machen die Banken und Sparkassen bei ihrer Kapitaldienstfähigkeitsberechnung auch, paar Positionen muss es im Cashflow auch bedienen, die nicht ohne sind. Das eine ist der Bereich Steuern, primär Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, die sogenannten EE-Steuern. Das zweite ist das Thema Ausschüttung und Entnahmen. Übrigens gerade dann ein Riesenthema, wenn die Rechtsform der Personengesellschaft vorherrscht, denn die geschäftsführenden Gesellschafter, wenn ich es mal so formulieren darf, sind keine Geschäftsführer juristisch, sondern sie arbeiten im Unternehmen mit und beziehen ihr Salär als Entnahmen. Das heißt, die GmbV weist das ganze Geschäftsführergehalt, weil es keins ist, gar nicht auf. Ein Punkt zu nennen. Und man muss auch sagen, ein Teil des Cashflows geht auf Vertilgung drauf. Die Banken und Sparkassen setzen dafür in ihrer Kapitaldienstfähigkeitsberechnung immer so eine Reinvestitionspauschale an. Da ist auch was dran, denn ich kann nicht argumentieren, der Cashflow ist da und den kann ich komplett frei verklitschen. Ein bisschen Kohle geht immer weg, das müsste gemacht werden. Also auch hier gilt mal wieder mehr, es ist ein Indikator und man muss schon gucken, wie man den Indikator liest. Und wenn da rauskommt 5 Jahre, dann kann man die 5 Jahre nicht wörtlich nehmen. Abschließend unsere Einschätzung, auch wenn der dynamische Verschuldungsgrad sicherlich seine Schwächen hat und natürlich nicht die Zahl mit einer exakten Rückführungsdauer des Fremdkapitals gleichgesetzt werden kann, so ist es doch ein guter Indikator, gerade dann, wenn man mehrere Jahre im Trendverlauf beobachtet. Grundaussage ist die, wenn der dynamische Verschuldungsgrad von Jahr zu Jahr steigt, also die Zahl höher wird, dann hat das Verhältnis Fremdkapital und Cashflow verschlechtert. Das ist negativ zu sehen und deutet letztendlich auf eine höhere Verschuldung hin, auch wahrscheinlich auf eine sich perspektivisch zuspitzende Liquiditätslage, kann zumindest sein. Und wenn man so über alle Unternehmen mal geht, wirklich sehr, sehr gute Werte sind unter 5 Jahre, muss man immer berücksichtigen, die Anlagenlast dieses Unternehmen, aber das sind Spitzenwerte, teilweise unter 10 Jahre, wenn ich zum Beispiel immobilienlastig bin oder sehr viele Maschinen habe, auch noch gute Werte. Und so meistens sagt man, selbst wenn immobilienlastige Unternehmen da sind, 10, 15, 18 Jahre kann man noch darstellen, je nach Struktur des Kunden. Aber wenn die 20 Jahre mal überschritten werden, wird es meistens bilanziell, ich sag mal, flapsig blöd. Und ganz doof wäre es, wenn Sie einen dynamischen Verschuldungsgrad gar nicht errechnen könnten, weil zum Beispiel der Cashflow negativ ist. Und dann sagt die Logik, klar, wenn du schon einen negativen Cashflow hast, wie willst du im negativen Cashflow das Fremdkapital zurückführen? Also dann funktioniert es gar nicht. Also Quintessenz, das Ding ist schon recht gut, ist einer der Brot-und-Butter-Kennzahlen. Wichtig ist, dass man einen Trendverlauf nimmt und wie immer die Zahlen nicht wörtlich interpretieren, aber die Trendbetrachtung hier, die gibt schon eine gute Indikation. Und ich denke, Sie haben an diesem Beitrag auch gemerkt, meine Damen und Herren, eine gute Bilanzanalyse ist ja mehr als eine Kennzahl allein lesen zu können, sondern das Spannende ist ja am Ende, die gesamten Einzelaspekte in ein Votum zu packen. Und das wird insbesondere dann schwierig, wenn eine Kennzahl in die eine Richtung geht, sagen wir positiv, die zweite in eine andere Richtung geht, also negativ, und das Ganze zu packen, ist mit Sicherheit nicht einfach. So viel für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen, Ihr Peter Schaaf.
Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Schaaf.